Wir beginnen heute mit einer Serie, mit einer neuen Serie zum Buch Nehemia. Ja, Altes Testament gehört auch zur Bibel. Und wir haben den Auftrag, nach Apostelgeschichte 20, 27 den ganzen Ratschluss Gottes zu predigen. Und das schließt auch das Alte Testament mit ein. Manchmal fragen Leute, ja, warum das Alte Testament? Wenn 2. Timotheus 3, 16 davon spricht, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist zur Lehre, dann schließt das in erster Linie das Alte Testament mit ein und konzentriert sich darauf und unterstreicht auch die Gültigkeit und Unaufhebbarkeit seiner Autorität. Und wenn wir zum Beispiel mal in den Jakobusbrief schauen, ein Brief mit knapp 108 Versen, dann wird in diesem Brief zitiert und Anspielungen gemacht auf die 5 Bücher Mose, auf Josua, auf 1. Könige, auf Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Jona, Micha, Zacharia und Malachi. Also wenn das Neue Testament, das können wir gar nicht verstehen ohne das Alte Testament. Wir brauchen das Alte Testament. Und wenn ihr jetzt dann vielleicht denkt, okay, Geschichte von Nehemia, heißt das dann jetzt, dass wir jetzt auch wieder Städte bauen wollen und Mauern bauen wollen, um uns abzugrenzen vor den Feinden von draußen? Nein, darum geht es auf jeden Fall nicht. Aber es geht auch nicht darum, dass wir jetzt wieder eine Mauer zwischen Altem und Neuem Testament aufbauen, denn diese Mauer ist durch Jesus Christus ebenfalls abgerissen worden. So, es ist ganz wichtig, dass wir das Alte Testament kennen, dass wir ins Alte Testament schauen. Und ich glaube, dass wir von Nehemia eine ganze Menge lernen können. Ich möchte heute auf 3 Punkte kurz eingehen. Einmal kurz den historischen Hintergrund ein wenig aufzeigen, dann Chaos, Gebet und Fasten und Abhängigkeit von Gott. Zum historischen Hintergrund. Also Nehemia lebt vor Christus in der Zeit des Königs Artaxerxes und er befindet sich nach Nehemia 1, Vers 1 in der Burg Susa. So, wenn ihr das schaut auf der Karte, das ist das Reich der Perser, ungefähr 500 vor Christus. Wenn ihr euch das ein wenig anschaut, das ist nicht gerade klein. Also es ist der ganze Norden von Afrika da oben, also was Ägypten ist, dann die ganzen Teil, wo Israel ist, die ganze Türkei, Teile von Griechenland und dann rüber heutiger Iran bis hin nach Indien. Ein riesiges Reich, das damals beherrscht wurde von Artaxerxes. Und auf der nächsten, da sehen wir ein klein wenig die roten Kreise, die sind ja fast zu sehen. An der rechten Seite, da ist Babylon in der Mitte. Ganz rechts, wo da drunter Elam steht, Susa, die Burg. Und dann dort links Jerusalem. Und das könnte ungefähr der Weg gewesen sein. Also Israel befindet sich im babylonischen Exil. Da sind sie verschleppt worden 586 vor Christus. Wir haben dann im Alten Testament eine lange Reihe von Ankündigungen. Wenn ihr nicht tut, was ich euch gesagt habe, dann wird da auch Gericht kommen. Und das kommt dann irgendwann. Der Tempel ist zerstört. Israel in Gefangenschaft, in Exil, in der Gegend von Babylon. Das ist ungefähr 3000 Kilometer entfernt. Also das ist nicht gerade auf Nachbarschaft. 3000 Kilometer, wenn wir die Kurve nehmen. Warum die Kurve? Geradeaus wäre ja viel näher, aber geradeaus ist Wüste. Und durch die Wüste reist man nicht. Deswegen ist der wahrscheinliche Weg hoch in Richtung Syrien und dann runter nach Israel. Die Geschichte mit Nehemia spielt sich 140 Jahre später ab. Also es kann sein, dass Nehemias Großeltern mit ins Exil verschleppt worden sind. Er ist sehr wahrscheinlich schon im Exil geboren. Er kennt nichts anderes, er gehört zum Volk, aber er ist einfach in Babylon aufgewachsen. Also das sind 140 Jahre später. Esra, die beiden Bücher sind übrigens sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Esra ist 13 Jahre vorher, 458, schon zurückgekehrt. Also wenn wir dann zuerst das Esra-Buch lesen, falls ihr das zu Hause tun möchtet, das macht eine ganze Menge Sinn. Er kehrt zuerst zurück, ungefähr 13 Jahre vorher. Und dann 445, das ist ungefähr die Zeit, in der wir uns befinden mit dem Nehemia-Buch. Mit Ezra zusammen waren 6000 Leute zurückgekehrt nach Jerusalem. Also Nehemia, wenn Nehemia dann nachher davon spricht, dass er auch zurückgeht, das ist nicht die erste Gruppe. Ezra ist schon da mit etwa 6000 Leuten. Aber die haben sich nicht so sehr darauf konzentriert, jetzt die Stadt wieder aufzubauen. Sie haben sich auf den Tempel konzentriert. In Ezra 4, Vers 7 bis 23 lesen wir, wie Leute einen Brief an diesen Artaxerxes schreiben und sagen, hey du, lieber Herrscher dort in Babylon, hier sind die Israeliten. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die bauen hier wieder. Die wirken wieder und das könnte für dich schlecht sein. Und sie erinnern Artaxerxes in diesem Brief daran, was für eine aufständige Stadt Jerusalem vorher gewesen war. Und was für ein starkes und großes Heer hier mal geherrscht hatte. Und dann, sie wollen nämlich Artaxerxes davor warnen, dass diese Leute die Stadt wieder aufbauen werden. Und dann schreibt dieser Herrscher Artaxerxes in Ezra 4,21 eine Antwort auf diesen Brief und sagt, das verbiete ich, solange bis ich es erlaube. Also wenn ich das nicht ausdrücklich erlaube, dann ist es verboten. Ihr dürft dort die Stadt nicht aufbauen. Und das kann mit ein Grund sein, warum Nehemia auch eine gewisse Zeit wartet, bevor er sein Anliegen, von dem wir dann später lesen, dem Herrscher vorträgt. Zu dieser Zeit, zur Zeit Nehemias, ist die Region da am Mittelmeer in ziemlichem Aufruhr. Da ist ein gewisser Megabysus, heißt er, der ist aufständig und der versucht sich zu lösen. Es ist ja in der damaligen Zeit bei diesen riesigen Herrschaftsgebieten immer wieder die Herausforderung, wie hältst du die Kontrolle über das ganze Gebiet? Das sind ganz verschiedene Völker, das sind ganz verschiedene Kulturen und die rotten sich dann gelegentlich mal zusammen unter einem Herrscher und machen Aufstand. Und da ist jetzt auch wieder was im Laufen. Und diese Region um Jerusalem, Israel, ist strategisch immer extrem wichtig gewesen. Wenn ihr euch die Karte einmal ein klein wenig anschaut, auf der rechten Seite Wüste, links das Mittelmeer. Also Israel befindet sich an einer Verbindungslinie zwischen Norden und Süden. Unten sind die Ägypter, die in der Geschichte immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Oben die Syrer oder wer auch immer gerade dran ist. Hier das Perserreich, nachher das Römische Reich. Und wer hier diese Straße, diesen Kanal da dominiert, der hat die Kontrolle. Da läuft der Handel, da bewegen sich Heere, da läuft alles, weil rechts ist Wüste, links ist Mittelmeer. So von dem her, deswegen ist Israel einfach strategisch damals immer wieder ein ganz, ganz wichtiges Gebiet und es gibt viele Kämpfe. Und auch jetzt wieder ist es für Artaxerxes wichtig, hier die Kontrolle zu behalten. Und das gefällt ihm gar nicht, wenn da so ein Megabysus anfängt, einen Aufstand zusammenzuwürfeln. Damit kommen wir dann zu Nehemia. Und ich lese zuerst einmal die ersten drei Verse. Nehemia 1, von 1 bis 3. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, und er und einige Männer aus Juda, und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren und nach Jerusalem. Und sie sagten mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Starke Unruhen. Nehemia bekommt Nachricht von Hanani, seinem Bruder, der offensichtlich mit einer Delegation da ist. Wir wissen jetzt nicht genau, ob da eine Delegation von Artaxerxes aus hingeschickt wurde, um zu schauen, wie das da aussieht, ob Hanani zu der Gruppe von Ezra gehört und von dort zurückkommt und Nachricht gibt. Auf jeden Fall die Lage ist nicht gut. Es herrscht Chaos. Nun, dass Jerusalem zerstört ist, das ist ja für Nehemia nichts Neues. Er ist ja im Exil aufgewachsen. Aber was ihn wahrscheinlich frustriert ist, 13 Jahre vorher ist Ezra mit diesen Leuten schon rübergegangen und es hat sich noch nichts verändert. Es ist immer noch ganz, ganz schlimm. Die Stadt ist zerstört, alles liegt im Argen, da sind Unruhen und die Leute leben in Schmach und in Unglück. Dort, wo der Tempel Gottes war, dort, wo Gott wohnte, da ist Schmach und Unglück. Das sind harte Ausdrücke. Da ist das Böse sozusagen. Ein Bild des Chaos, ein Bild der Zerstörung, ein Bild des Leidens, das sich hier Nehemia bietet. Wenn wir weiterlesen, und da wir werden ja an den nächsten Sonntagen darauf kommen, als Nehemia dann zurückkommt, dann findet er alles noch viel schlimmer, als er sich das vorgestellt hat. Die Situation ist noch schlimmer. Und da ist noch ein Widerstand und Leute versuchen da wirklich alles kaputt zu machen. Was tun? Ich meine, du bist 3000 Kilometer entfernt. Was tun? Zerstörung, Leiden, alles liegt kaputt da. Was sollte er tun? Es sind ja schließlich seine Verwandten. Es ist sein Volk. Ich habe mich gefragt, was tut mir das? Ich meine, was würde das mit uns machen? 3000 Kilometer entfernt, ich muss gestehen, oftmals, wenn ich von Verwüstung, von Zerstörung, von Leiden höre, das so weit entfernt ist, dann lässt mich das erschreckend kalt. Es war aber sehr interessant für mich auch zu beobachten, als der Krieg in der Ukraine ausbrach, dass das unsere Leute hier aus unseren Kreisen nicht kalt gelassen hat. Das sind mehr als 3000 Kilometer. Weil das waren plötzlich bekannte Namen von bekannten Dörfern, von bekannten Städten. Da waren wir mal zu Hause, das sind ja unsere Leute. Und da herrscht Chaos, da herrscht Krieg, da herrscht Zerstörung. Und plötzlich geht das nah. Da waren unsere Eltern mal zu Hause, da lebten wir vielleicht mal. Und so geht es Nehemia, das lässt ihn nicht kalt. Da waren wir mal zu Hause, sind meine Großeltern aufgewachsen. Das ist das, wo das Land Kanaan, da gehören wir eigentlich hin. Was kann ich tun? Eine auswegslose Situation. Ich meine, was können wir tun, wenn wir jetzt an Ukraine denken? Wenn wir an Israel denken, an Palästina und die Zerstörung und wenn wir an viele Länder in Afrika denken oder auch in Südamerika, wo Chaos herrscht, wo Zerstörung herrscht, wo Krieg ist. Was tun wir? Es ist ja, rein menschlich gibt es da wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, was man so in einer auswegslosen Situation tut. Auf der einen Seite entweder das Handtuch werfen. Ich kann sowieso nichts tun. Das ist, naja, schade, aber okay. Und auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht in einer auswegslosen Situation stecken, dann versuchen wir mit aller Kraft das zu ändern. Und wir rackern und wir schuften und wir strengen uns an. Vielleicht jetzt nicht auf diesem Gebiet, wenn das so weit entfernt ist, aber wenn das vielleicht etwas näher ist, in einer auswegslosen Situation, wenn das vielleicht eine Beziehung betrifft, wenn das vielleicht unser Geschäft betrifft, wenn das, keine Ahnung, dann strengen wir uns an, einfach noch härter zu arbeiten, noch mehr zu schuften, um mehr zu erreichen. Wir können das mit positivem Denken, können wir auch diese auswegslose Situation verändern. Das sind wahrscheinlich die zwei Extreme, mit denen wir uns auseinandersetzen. Positiv denken, hart arbeiten, Methoden entwickeln, Pläne entwickeln, und dann aber los. Oder? Handtuch werfen. Wir können ja eh nichts tun. Nun, was macht Nehemia? Ich lese Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte. Da setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt. Und ich habe und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Was macht Nehemia? Er setzt sich hin, er weint und er trauert tagelang. Er betet und er fastet. Nehemia ist zutiefst berührt. Und das lässt ihn nicht kalt. Und er macht weder das eine noch das andere. Er wirft weder das Handtuch, noch flüchtet er in einen Aktivismus. Er setzt sich hin, er betet und er fastet. Diese Lage ist auswegslos, auch für einen Mundschenk. Nehemia war der Mundschenk des Königs. Das ist sozusagen die rechte Hand. Ein Mundschenk hatte zu der damaligen Zeit teils mehr Macht als der oberste Verwalter. Warum? Weil er eine absolute Vertrauensperson für den Herrscher war. Und Nehemia war das. Er tut nicht nichts. Er flieht ins Gebet. Und ich glaube, dass es ja uns oftmals so geht, dass wir, je komplexer die Situation ist, je verfahrener die Situation ist, desto härter probieren wir und arbeiten wir und versuchen, Lösungen zu schaffen. Eine Frau in Indien war Missionarin dort und sie war total niedergeschlagen, weil einfach nichts zu funktionieren schien. Sie fühlte, dass sie versagte in ihrem persönlichen Leben und auch in der Arbeit. Sie war eine aufopferungsvolle Missionarin, aber niemand bekehrte sich. Und es war ihr, als ob Gott sie aufforderte, mehr zu beten. Und sie kämpfte dagegen und sagte: Ja, dann kann ich ja meine Arbeit nicht tun. Irgendwann hat sie diesem inneren Druck nicht mehr standgehalten und sie fing an, einen großen Teil ihrer Zeit mit Gebet zu verbringen. Und Gott fing an zu wirken. Sie tat es mit Furcht und Zittern, weil sie Angst hatte, ihre Mitarbeiter und andere Leute würden sagen: Ja, du drückst dich vor der Arbeit, ja, schön beten da und wir sollen schuften. Aber schon nach wenigen Wochen begannen Männer und Frauen zu Jesus zu finden. Gott tat in 6 Monaten mehr, als in 6 Jahren passiert war. Und nebenbei, niemand hat sich beklagt, dass die Arbeit vernachlässigt wurde. Große Erweckungsbewegungen haben in der Geschichte eigentlich immer mit Leuten angefangen, die viel Zeit im Gebet verbracht haben. Von Martin Luther kommt der Spruch, wenn er sagt: Ich verbringe täglich 1 Stunde im Gebet, bevor ich anfange zu arbeiten. Und wenn ich einen sehr vollen Tag habe und sehr viel Arbeit, dann nicht 1/2 Stunde, sondern dann 2 Stunden. Zuerst Gebet, dann der Rest. Das ist das, was Nehemia hier macht. Wir haben, und das habe ich jetzt mit den anderen Brüdern im Ältestenrat nicht abgesprochen, aber ich werde es trotzdem erzählen. Wir haben angefangen, in diesem Jahr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, unsere Sitzungen mit einer längeren Zeit des Gebets anzufangen. Wo wir ganz bewusst für jedes einzelne Gemeindeglied der Mennonitengemeinde Concordia beten. Das nimmt uns manchmal 1/2 bis 1 Stunde weg. Das Komische ist, dass wir die Sitzungen deswegen auf keinen Fall länger gestalten. Die sind nicht länger, die Sitzungen. Die sind eher kürzer. Und das ist für mich eine sehr interessante Erfahrung, das mitzumachen. Und besonders in solchen Situationen, wo wir anscheinend in einer ausweglosen Situation stecken, und die gibt es immer wieder, wo du nicht weißt, soll ich rechts abbiegen oder links, weil beides scheint falsch zu sein, geradeaus ist zu. Das ist die Situation von Nehemia. Gebet und Fasten, und zwar tagelang. Ich frage mich manchmal, was brauchen wir, was braucht es bei uns, damit wir ins Gebet gehen? Was würde uns ins Gebet treiben? Unsere Gemeinde, die Situation unserer Gemeinde, Schwestergemeinden, Asunción, Paraguay, Bolivien, wir haben gehört von diesen vielen Leuten dort, Verfolgung, Kriege, ich weiß es nicht. Es gibt so viele auswegslose Situationen. Die kennt ihr vielleicht aus euren eigenen Familien. Von Nehemia möchte ich heute lernen, Gebet und Fasten zuerst. Und wie sieht dieses Gebet aus? Ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Dieses Gebet beinhaltet ein Lob, wo Gottes Größe anerkannt wird. Gott, du hast gewirkt, du hast eingegriffen, du bist ein großer Gott, für dich ist das möglich. Und dann aber auch Sündenbekenntnis. Nehemia bekennt Sünde. Also ich meine, das ist ja 140 Jahre vorher. Der Junge war noch gar nicht am Leben damals. Ich und meine Väter, wir haben gesündigt. Sündenbekenntnis. Das ist Teil dieses Gebets von Nehemia. Ich selbst, Gott, ich habe gefehlt. Vergib mir. Und wie oft fällt uns das so schwer, diese Worte zu sagen. Buße zu tun, Sünde anzuerkennen. Das ist ein wichtiger Schritt, wenn es um Lösungen geht, die Gott schaffen kann. Ich lese die letzten Verse, Vers 8 bis 11. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn noch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein und auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Was zeigt Nehemia uns hier? Dieses Gebet, dieses Fasten zeigt seine Abhängigkeit von Gott. Er sagt nicht, Gott, gib mir weise Worte und hilf dann, dass ich dann dazu beitragen, dass ich da dieses Volk wieder zurückführe und dass ich dann die Situation wieder lösen kann. Auf keinen Fall. Gott, du hast versprochen, ich will mich dir unterordnen und ich will dir vertrauen, dass du treu sein wirst. Und du hast gesagt, du wirst sie wieder sammeln. Du wirst das tun. Nehemia weiß sich in dieser Situation total abhängig von Gott. Und das ist besonders wichtig, weil ich glaube, dass Gott immer wieder so handelt, dass er uns in auswegslose Situationen schickt. Kannst du den nächsten Slide? Wo wir an unserer Kraft verzweifeln und seine Kraft herbeisehnen und dann zeigt er seine Fürsorge in einer Art und Weise, die seine Größe darstellt. Warum ist das so besonders, dass Nehemia das macht? Nehemia war die rechte Hand des Herrschers. Er hätte sagen können, so, jetzt werde ich mal meine Beziehungen spielen lassen. Er hatte Beziehungen. Er hatte Karriere gemacht. So klassisch, also vom Tellerwäscher zum Obersten, zur rechten Hand des Königs. Ein ehrgeiziger Jude. Und er wirft sein Vertrauen komplett auf Gott. Und er vertraut nicht auf seine eigene Machtposition, die er ja hatte, um jetzt dieses Problem zu lösen. Gott, ich schmeiße mein Vertrauen in dieser Situation, die ausweglos ist aus meinen Augen, schmeiße ich mein Vertrauen komplett auf dich. Und das ist, glaube ich, wieder ein Hinweis für uns heute. Wisst ihr, wenn wir uns nur mal unser eigenes Leben anschauen, da kriegen ja wir nicht sehr viel auf die Reihe. Und wir sind nicht erlöst, weil wir so eine fantastischen Leute sind oder weil wir Beziehungen haben oder weil wir die rechte Hand des Pastors sind oder die linke oder keine Ahnung, sondern weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir sind durch Jesu Blut erlöst. Und das ist nicht Gottes Kraft, die uns errettet, es ist Gottes Schwäche. Er kam nicht mit dem Schwert in seinen Händen, sondern mit den Nägeln in seinen Armen. Er kam nicht, um Gericht zu bringen, sondern um es zu tragen. Wir sind komplett von Gott abhängig. In unserem eigenen Leben und auch in Situationen, wo wir nicht wirklich wissen, wie wir weitergehen sollen. Und ich möchte das von Nehemia lernen. Diese drei Dinge, die ich am Schluss zusammenfassend noch einmal erwähnen möchte. Was tun wir in auswegslosen Situationen? Was tut Nehemia? Er flüchtet in Gebet und Fasten. Das ist das Allererste. Er versucht gar nicht aus eigener Kraft irgendwie Lösungen zu schaffen, sondern er vertraut auf Gott. Und da in diesem Gebet ist Sündenbekenntnis und Gotteslob mit enthalten. Gott loben und auf ihn vertrauen für seine Größe, für das, was er gemacht hat, aber auch Sündenbekenntnis. Und dann weiß er sich von Gott komplett abhängig und getragen in dieser Situation, denn für Gott gibt es nur scheinbar auswegslose Situationen. Für Gott gibt es nur scheinbar ausweglose Situationen. Möge Gott uns helfen in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Gemeinde und auch darüber hinaus, das nicht zu vergessen, dass es für ihn gibt es das Wort unmöglich nicht. Amen.